Alle sind uns herzlich willkommen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Was wünschten wir mehr, als dass Gott in jedem Lande zu seinem Recht kommen könnte? Und nicht nur in jedem Lande, sondern mit jedem von uns. Dass wir tatsächlich den Stand erreichen, völlig übereinzustimmen mit unserem Gott. Dass eine wirklich göttliche Harmonie entsteht und der Herr seinen Weg mit uns allen haben kann. Wir haben schon ein herrliches Wort zur Einleitung gehört. Wir könnten bei jedem Vers stehen bleiben, uns darin vertiefen. Und ich möchte vielleicht, ehe ich die Bibelstellen, was Licht und Recht betrifft, aus dem Alten Testament gebe, ganz kurz auf Epheser 1 noch eingehen. Epheser Kapitel 1, ich lese weiter. Bruder Russ hat ja schon herrliche Verse gelesen, und zwar vielleicht zweiter Teil von Vers 9 und dann weiter von Vers 10. Das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Es gibt eine von Gott geordnete Entwicklung in der Heilsgeschichte. Und alle Dinge laufen geordnet im Reiche Gottes ab. Auch wenn uns manches völlig durcheinander vorkommt, bei Gott ist es alles geordnet und findet seinen Lauf entsprechend dem, wie Gott es festgelegt hat. Wir lesen weiter in Vers 11. In ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Kann es noch deutlicher gesagt werden? Verständlich für jeden, der lesen und schreiben kann und der Gehör hat, und besonders für diejenigen, die Ohren haben, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Gerade in dem Tatbestand der göttlichen Vorherbestimmung liegt ein solch fester Anker für unsere Seele. Nichts kann uns erschüttern. Wir wissen, so hat Gott es bestimmt. Und dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Da kann man durch Berg und über Tal oder umgekehrt, bei Regen und Sonnenschein, bei jeder und in jeder Lage mit dem Herrn gehen, in der Gewissheit, dass er alles wohlmachen und herrlich hinausführen wird. Dann heißt es weiter in Vers 12, wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. Auf wen sollten wir sie setzen? Auf keinen anderen. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und wir brauchen beides. Wir brauchen Gnade und Wahrheit. Und wenn diese beiden in unserem Leben gefunden werden, dann sind wir Begnadigte, die in der göttlichen Wahrheit erfunden werden. In Vers 13 steht dann noch, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seine Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir können hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber die Salbung haben viele, aber die Versiegelung haben nur diejenigen, die wirklich in das Bild Jesu umgestaltet und an der ersten Auferstehung und Entrückung teilhaben werden. Wie schon gesagt, wir können nicht näher darauf eingehen. Hier wurde am Mittwochabend ein Wort gelesen, das ich noch einmal wiederholen möchte, aus 1. Korinther, dem 2. Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 2, von Vers 12. 1. Korinther, 2. Kapitel, von Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um das zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist.
Amen.
Nicht nur eine Salbung, dass wir uns freuen, jauchzen, jubeln, singen, sondern dass Gottes Offenbarung damit verbunden sei. Und so wird's uns hier gesagt, wir haben den Geist Gottes empfangen, um zu erkennen, was uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden ist. Ich lese weiter. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt. Halleluja, preis sei Gott. Sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. Das gesprochene Wort muss mit dem geschriebenen Wort, der Inhalt des Wortes muss mit der Predigt übereinstimmen. Nach Buchstaben und Geist, beides muss in göttlicher Harmonie sein. Will man das Wort, welches Geist und Leben ist, mit dem Verstande darlegen, funktioniert es nicht. Wenn aber der Geist uns zu Hilfe kommt und den geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache Rede und Predigt verbindet, dann ist Gottes Wort lebendig in unserer Mitte. Dann ist es so frisch, als würde der Herr heute zum ersten Mal mit uns sprechen. Dann sind wir unter dem Eindruck dieses gewaltigen Wortes Gottes und erleben Gott immer wieder aufs Neue. Weil nun auch Taufe sein soll, muss ich mich mit allem, was gesagt wird, sehr kurz fassen. Ich hatte heute Vormittag erwähnt, dass Gott zu allen Zeiten dafür sorgte, dass die Menschen wissen konnten, ob eine Sache stimmt oder nicht. Aber es gab ja Zeiten, in denen die Bibel noch gar nicht geschrieben war. Es gab ja Zeiten, in denen Gott den Menschen eine Antwort geben musste. Ich möchte hier aus 2. Mose 28 lesen. 2. Mose 28, Vers 30. 2. Mose 28, Vers 30. In das Orakel Brustschild aber sollst du Urim und Tummin tun, damit sie auf dem Herzen Aarons liegen, so oft er vor den Herrn tritt, und Aaron soll so das Orakel für die Israeliten beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Die Luther-Übersetzung und die meisten geben hier schon die Begriffe Licht und Recht wieder. Es waren die beiden heiligen Lose, die in das Brustschild gefügt worden sind, und Gott hat die Antwort durch das Licht gegeben, sofern die Sache recht war. Aus 3. Mose, dem 8. Kapitel, 3. Mose, Kapitel 8, Vers 8. Dann befestigte er auf demselben das Brustschild und tat die heiligen Lose, Urim und Tummin, in das Brustschild hinein. Sehr deutlich, ganz klar geschrieben. Wir werden darauf nicht näher eingehen. Ich lese nur die Bibelstellen weiter. 4. Mose 27, 4. Mose 27, Vers 21. Es ist sehr wichtig, dass die Dinge, die hier gesagt werden, auch gleich mit der Heiligen Schrift belegt und dem Volke auf den Weg gegeben werden. Was hatte ich eben gesagt? 4. Mose 27, Vers 21. Er soll sich dann an den Priester Eleazar wenden, damit dieser für ihn das Urim-Orakel vor dem Herrn befragt. Nach dessen Weisung sollen sie zum Kampf hinausziehen und ebenso nach dessen Weisung wieder heimkehren. Also Gott hat geantwortet. Man konnte fragen, und wenn Gott die Sache bejahte, leuchtete das Licht auf. Wenn Gott sie nicht bejahte, blieb es finster. Und die Leute wussten genau, Gott ist damit einverstanden oder Gott ist damit nicht einverstanden. Und so konnten sie den Herrn befragen und den Willen Gottes dadurch erfahren. In 1. Samuel, Kapitel 28, 1. Samuel, Kapitel 28, wollen wir eben noch lesen. 1. Samuel 28, Vers 6. Er befragte daher den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort, weder durch Träume, noch durch das Priesterorakel, noch durch die Propheten. Dies waren die drei im Alten Testament gängigen Formen, zumindest seit den Tagen Moses, als diese Anordnung gegeben worden ist. Hier lesen wir von drei Dingen. Er befragte den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort. Weder durch einen Traum, noch durch das Priesterorakel, noch durch einen Propheten. Es war also eine gängige Art und Weise, den Willen Gottes zu erforschen und eine Antwort vom Herrn zu bekommen. In Esra, dem 2. Kapitel, wird uns dann davon berichtet, dass erst wenn ein Priester kommen würde mit diesem Licht und Recht, dass Gott befragt werden kann, sollten gewisse Dinge getan werden dürfen. Esra, Kapitel 2, Vers 62. Diese hatten zwar nach ihrer Geschlechtsurkunde gesucht, aber diese hatte sich nicht finden lassen. Infolgedessen wurden sie als unrein vom Priestertum ausgeschlossen, und der Statthalter hatte ihnen erklärt, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis wieder ein Priester für die Befragung des Urim- und Tummin-Orakels da wäre. Ihr kennt ja die Geschichte mit Esra, Nehemia, mit der Rückkehr des Volkes, mit dem Wiederaufbau des Tempels, mit allem, was damals vor sich ging. Und man legte Wert darauf, dass die Leute, die sich zum Volke Gottes bekennen, ihren Stammwissen, ihre Geburtsurkunden vorlegen. Vorher konnten sie nicht aufgenommen werden. Ihr Lieben, Auch wir müssen unsere Wiedergeburtsurkunde vor Gott vorlegen können, wenn wir in das Haus Gottes, in den Tempel Gottes, in die Gemeinde Gottes hineingefügt und durch einen Geist zu einem Leibe getauft werden möchten oder getauft worden sind. Wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, dann ist es wirklich notwendig, dass jeder Einzelne, und jetzt speziell auch auf die Taufe bezogen, dass jeder Einzelne ein persönliches Erlebnis mit Gott macht. Und dieses Erlebnis besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das eine ist, dass der Geist Gottes an die Menschen wirkt, dass er Reue bewirkt, dass Buße kommt und der Mensch sich Gott zuwendet. Aber wenn der betreffende Mensch, der sich zu Gott wendet, sich bekehrt, also umkehrt, bekehrt zum Herrn, wenn diese Bekehrung stattfindet, dann muss erfüllt werden, was Paulus an die Römer schreibt. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Es muss der Augenblick kommen. Und ich kann mich persönlich daran so erinnern, als wäre es gestern oder heute gewesen. Es ist eine Zeit des Gebets, des Ringens, des Weinens, des Betens. Plötzlich wendet sich das gesamte Bild. Und es kommt Lobpreis und Dank für die Annahme, nämlich dass Gott uns gnädig angesehen und angenommen und zu Gottes Kinder gemacht hat, nach dem Wort der Schrift. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du an seinen Namen, an den Namen Jesus, zu deinem Heil, zu deiner Erlösung, zur Vergebung deiner Sünden geglaubt hast, und dieser Glaube lebendig ist, und Gott dich angenommen hat, dann gibt er dir die Antwort. Plötzlich wendet es sich in der Tat und du beginnst zu loben und zu preisen und dem Herrn zu danken, dass er dich angenommen hat. Doch es ist ein Erlebnis. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Und sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. So steht's in der Heiligen Schrift geschrieben. Also besonders an alle gerichtet, die sich heute taufen lassen möchten. Ihr wisst, wir beginnen nicht äußerlich an den Menschen zu wirken. Wir überlassen es Gott, dass er zu wirken beginnt am inwendigen Menschen. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Menschen zum ersten Mal unter die Verkündigung des Wortes kommen. Sie kommen so, wie sie sind. Ich habe es schon erlebt in den verschiedenen Ländern, dass Frauen völlig geschminkt, wer weiß wie aufgeputzt, mit viel Umhängsel bis Ohren und sonst wo herunterhängend gekommen sind. Und siehe da, unter der Predigt sind die Tränen gelaufen und man sah den Unterschied zwischen eigener Haut und Schminke später während dem Gebet. Doch ich habe es in vielen Ländern erlebt, dass der Geist Gottes in mächtiger Weise gewirkt hat, dass Tränen geflossen sind, aber jeder kam, wie er war. Viele kamen mit sehr kurzem Haar, andere mit etwas längerem und so weiter. Sie kamen alle so, wie sie waren. Und gerade so sollt ihr alle auch kommen. Niemand soll sich anders machen. Und man soll nicht äußerlich beginnen, es dem Herrn, sondern dem Herrn überlassen, es innerlich zu tun. Und dann folgt es, dass der Geist die Belehrung gibt für euch Geliebte, Schwestern in Christo, wer noch ganz kurzes Haar hat, ihr wisst, Es wächst auch immer noch, nicht nur in jungen Jahren, auch später wächst das Haar ja immer noch nach. Die Bibel sagt tatsächlich in 1. Korinther Kapitel 11, dass es schimpflich ist, wenn eine Frau sich das Haar kurz schneidet. Und Paulus sagt sogar, wenn sie sich das Haar kurz schneidet, soll sie es sich abscheren lassen, dann sollen alle wissen, wer sie ist und wie sie dasteht. Dieselbe Bibel sagt im gleichen Kapitel, das lange Haar ist der Frau eine Ehre, denn es ist ihr zur Decke gegeben. Füße zum Gehen, Hände zum Arbeiten, Augen zum Sehen, das lange Haar als Decke aus Gnaden gegeben. Aber wie freuen wir uns, wenn neue Leute hinzukommen, so wie sie sind. Unsere Schwestern können alle Schwestern umarmen, ungeachtet dessen, wie sie kommen. Mit kurzen oder langen Hosen, mit kurzem oder langem Haar, spielt keine Rolle. Gott beginnt ja zu wirken. Hat er nicht mit uns allen begonnen? Wie sind wir zum Herrn gekommen? Jeder kam so, wie er ist und wie er war. Deshalb bitten wir darum, dass sich alle wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Dass keiner keinen urteilt, keiner auf den anderen geringschätzig blickt, sondern dass wir uns alle daran erinnern, woher Gott uns gerufen und geholt hat. Fühlen wir uns wohl in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Ich werde es nie vergessen. Hier in diesem Nebenraum habe ich einmal zwei Brüdern das Haar geschnitten. Und von Haus aus sicherlich kein Friseur, aber sie kamen mit langem, also wirklich mit viel zu langem Haar hierher und wollten getauft werden. Ich sagte, Brüder, herzlich gern, aber erstmal einen Haarschnitt. Und das war lustig damals. Man hat selten beim Friseur, ich war ja schon lange nicht mehr da, Bruder Russ ist mein Hausfriseur, aber wie gesagt, man sieht ja sehr selten, wie man so viel Haar schert. Aber das hat sich damals wirklich gelohnt. Also, das muss ich schon sagen. Aber ich tat's mit so viel Liebe, war auch keine Wundstelle nach dem Schnitt. Alles war bestens aus Liebe getan. Glaubt es mir, was Gott tut, hat immer Salbe darinnen. Keine Verwundung, keine Verletzung, keine Maßregelung, immer gewürzt mit der göttlichen Liebe. Und so soll es hier bleiben und noch inniger werden, dass eines Tages gesagt werden kann, wie der Herr ebenfalls im Johannesevangelium verkündigte, so ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an der Lehre, nicht an einer Form in der Gemeinde, sondern wirklich daran, so ihr Liebe untereinander habt. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist für die Wahrheit und freut sich mit der Wahrheit. Weil wir nun schon im Alten Testament von dem Licht und Recht gelesen haben, lasst uns diesen Gedanken noch ein wenig, und zwar in aller Kürze, in das Neue Testament hinübernehmen. Im übertragenen Sinne hat schon Johannes damit begonnen. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums sprach er, ich bin gekommen, um Zeugnis von dem Licht abzulegen. Es geht also um Erleuchtung. Er sollte das Licht zur Erleuchtung der Nationen sein. So lesen wir es, wenn ich recht bin, in Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Jesaja 49, Vers 6. Ja, er hat gesagt, es genügt mir nicht, dass du mein Knecht sein sollst, nur damit ich die Stimme Jakobs wiederherstelle und die geretteten Angehörigen Israels zurückführe. Nein, ich bestimme dich zum Licht der Heidenvölker, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reiche. Und wer dann gleich Vers 8 liest, darin steht, weiter hat der Herr so gesprochen, in der Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist treu. Er möchte nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle das ewige Leben haben, um ewig mit ihm leben zu können. Ich glaube, dass auch dieses Thema für uns alle klar sein müsste, klar sein dürfte. Nur wer ewiges Leben hat, kann ewig leben. Und es gibt nur einen, der ewiges Leben hatte, hat und haben kann. Das ist Gott. Und Gott hat sich in Christo offenbart. Und somit ist ewiges Leben zu uns gekommen. Und deshalb sagt die Schrift, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Wir könnten Äonen leben und ein Äon könnte 1000 Jahre sein oder 10.000 Jahre. Das spielte gar keine Rolle. Aber ewiges Leben, nicht äonisches Leben, zeitliches Leben, ewiges Leben, kann nur der haben, der mit 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 übereinstimmen kann und es auch erlebt hat. Ich lese diesen Vers. Viele Schriften kann man jetzt nicht lesen, um der Zeitkürze willen oder der Kürze der Zeit willen. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Sehr, sehr deutlich für alle, die es glauben möchten, die es annehmen wollen. Kein Mensch braucht es mehr zu deuten. Aus Apostelgeschichte 22 einen Vers und dann aus 26 noch einen. Uns allen sind die Bibelstellen bekannt. Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 6. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel umstrahlte. Gott ist Licht. Wir haben auch das hier schon gelesen. Jesus sagte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. In Kapitel 26, Apostelgeschichte, Kapitel 26, in Vers 13 steht, sah ich unterwegs, o König, zur Mittagszeit vom Himmel her ein Licht, das heller als der Glanz der Sonne mich und meine Reisebegleiter umstrahlte. Gott wohnt in einem Licht und wenn er sich offenbart, dann kann er und ist er in einem noch helleren Licht erschienen, als das Sonnenlicht zur Mittagszeit strahlt. Ich glaube, dass, so wie es hier geschrieben steht, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ihr wisst ja, ich habe einmal die Herrlichkeit des Herrn gesehen, auch das übernatürliche Licht. Es war der Übergang vom letzten Dezember 80 zum 1. Januar 81. Doch, ich habe die Herrlichkeit des Herrn gesehen und bin Gott sehr dankbar dafür. Ich habe es euch hier wiedergegeben, habe es geschildert, wie dieser Glanz, in den ich nur einen Augenblick hineinschauen durfte, wie er in der Tat ist. Am besten kann ich es damit beschreiben, dass auf frisch gefallenen Schnee die Sonne scheint und dieses Glitzern von Milliarden von Funken, dass man meint, die ganze Sache lebt und bewegt sich, so durchdrungen war diese Herrlichkeit Gottes, dieses Licht von einem solchen Glitzern. Ich hab's ja gesehen. Deshalb kann ich's beschreiben. Ich weiß, es ist sehr schwierig für manche zu glauben, aber ich hätte keinen Grund und keine Ursache, euch irgendetwas zu erzählen. Ich kann die Sache ganz genau beschreiben, von Anfang bis zu Ende, das ganze Erlebnis. Gott ist im Licht erschienen und er schenkt Licht, er gibt Licht. Wer ihm nachfolgt, wird wirklich nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Aus Römer 8,16 wollte ich doch noch diesen Vers lesen, ehe wir kurz die Taufe berühren, um allen wissen zu lassen, dass eben der Geist Gottes diese Gewissheit aus Gnaden schenkt. Römer Kapitel 8, Vers 16. Eben dieser Geist ist es auch, der vereint mit unserem Geiste ihm bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht erst sein Werden, sondern aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus geworden sind. Jeder, der in diese Welt hineingeboren wurde, wird es früher oder später wissen und begreifen. Wer aus Gott geboren ist, wird es früher oder später wissen und begreifen. Der Geist Gottes gibt unserem Geiste Zeugnis, dass wir Kinder Gottes geworden sind aus Gnaden. Denjenigen, die sich taufen lassen möchten, kurz das Wort aus Römer, dem 6. Kapitel. Wir lesen hier von Vers 1, damit sich die Predigt über dieses Thema erübrigt. Römer Kapitel 6 von Vers 1. Was folgt nun daraus? Wollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reichlicher erweise? Nimmermehr. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr noch weiterleben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Auf einen Toten hat ja niemand mehr Anspruch. Sogar andere müssen wahrscheinlich die Beerdigung bezahlen, die Beerdigungskosten. An den Toten kann man sich nicht mehr wenden. Er trägt keine Verantwortung mehr. Er ist gar nicht mehr da. Wer mit Christus gestorben ist, da gibt's keine Rechte mehr, die irgendwo eingeholt oder eingeklagt werden könnten, sondern wer mit ihm gestorben ist, der ist ein für alle Mal aus dem Bereich Satans und des Todes und der Hölle herausgenommen worden, wie wir vorhin im Einleitungswort mitgelesen haben, vor Grundlegung der Welt zur Seligkeit von Gott bestimmt worden. Wenn wir diese Seligkeit annehmen und wirklich erkennen, dass so wie eigentlich in der Anlage schon alle in Adam waren, ihr wisst ja, Gott hat ja nicht noch einmal jeden Menschen geschöpft und geschaffen und so weiter, sondern Gott hat Adam geschaffen. Und dann hat er Eva aus ihm herausgenommen und sie ihm zugeführt. Und er rief aus, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Deshalb soll sie Männin heißen, so heißt eigentlich im Grundtext Männin, weil sie vom Manne genommen worden ist. Gut, so jetzt übertragen sind wir alle im zweiten Adam gewesen, nämlich in Christus. Und wer jetzt aus Gott geboren wird, der wird durch das Wort und den Geist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich muss vielleicht dazu doch das Wort aus 1. Korinther 15 lesen, damit alle wissen, wovon wir sprechen. 1. Korinther 15. Kapitel von Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, so steht es hier geschrieben, oder irdisch. Die Sprache hat sich ein wenig gewandelt, ein wenig vollkommener geworden, aber lesen wir es so, wie es hier steht. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, also aus Erde. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Ist himmlischen Ursprungs. Es gibt den ersten Adam, es gibt den zweiten Adam. Es gibt eine irdische Geburt in diese Welt hinein und es gibt eine Wiedergeburt durch den Geist Gottes in das Reich Gottes hinein. Und man muss beides erlebt haben. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Deshalb sagte unser Herr, ich sage euch, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wir lesen hier weiter, aber der Text gefällt mir sehr, sehr gut. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs, wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Das sind biblische Wahrheiten. Und jetzt kommt's noch im Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Gelobt sei der Name des Herrn. Kann es noch klarer geschrieben stehen? Kann es? Nein. Es ist so klar und deutlich gesagt worden. Also an euch Lieben, die ihr euch taufen lassen möchtet und an uns alle gerichtet, die wir schon getauft worden sind. Lasst uns den Herrn darum bitten, ihn anflehen, dieses Erlebnis mit Gott gemacht zu haben, zu erkennen. Ich war ja schon in Christus drin. Gott hat mich in ihm vor Grundlegung der Welt erwählt. Ich bin mit ihm und in ihm gewesen, als er litt, als er starb. Ich bin mit ihm hinuntergefahren. Ich bin mit ihm heraufgekommen. Ich bin mit ihm in das Himmelreich versetzt worden. Ich war in ihm und er ist in mir. So steht es in Johannes 15 geschrieben. Ihr in mir und ich in euch. Und dann noch, wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, worum ihr wollt, und es soll euch gegeben werden. Wir waren in der Anlage, waren wir in Christus, wie die ganze Menschheit schon in Adam war, und dann kam eben jeder zu seiner Zeit hervor. So hat Gott uns in Christo auserwählen können. Er hat die gesamte Zeitspanne, seitdem Ewigkeit sich auftat und die Zeit begann und die Zeit enden wird und wieder in die Ewigkeit münden, so hat Gott die gesamte Zeit überschaut. Er hat's gesehen, er ist allwissend und er konnte die Namen derer, die gläubig werden würden, in sein Buch einschreiben. Wie wir es auch gelesen haben, alles verläuft nach der von ihm geordneten Entwicklung. Und wir dürfen uns jetzt am Ende der Gnadenzeit in diese von Gott geordnete Entwicklung einfügen lassen und Teil an dem haben, was Gott jetzt tut. Alle diejenigen, die sich taufen lassen möchten, sollten auch wissen, dass hier biblisch, apostolisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wird, wie alle Apostel getauft haben und uns berichtet wird, in dem Wissen, dass sich Gott als Vater im Sohne und durch den Heiligen Geist offenbart hat und genauso in dem Wissen, dass es nur in einem einzigen Namen geschah, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden könnten, als der Name Jesus. Also der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist Jesus. Denn das ist der einzige Name. Wenn ich fragen würde, wie heißt der Vater, welche Antwort würdet ihr mir geben? Bitte schön, was würdet ihr sagen? Wenn Jesus sagte, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Ja, welchen Namen hat er denn geoffenbart? Viele haben sich auch damit beschäftigt, aber ohne Offenbarung ist es ein wenig schwierig. Nur mit etwas Wissen, auch theologischem Wissen, sind biblische Offenbarungen und göttliche Offenbarungen nicht einfach zugänglich. Und so hat es dem Herrn gefallen, auch in diesem Punkt Klarheit zu schenken und uns in die Lehre der Apostel zurückzuführen, denn wir wissen, dass sie die Offenbarung vom Herrn hatten. Denn Christus, unser Erlöser, hat 40 Tage mit ihnen verbracht nach seiner Auferstehung. Und es steht geschrieben, dass er sie belehrte, über das Reich Gottes nachzulesen in den ersten Versen von Apostelgeschichte Kapitel 1. Und wir glauben, dass diese 40-tägige Belehrung nachher den Niederschlag gefunden hat in den Briefen, in der Gesamtbelehrung des Neuen Testaments. Wenn wir so taufen, wie unsere Väter im Urchristentum getauft haben, dann wird es vor Gott gewiss richtig sein. Wir müssen nur immer auch hierin die Zusammenhänge sehen. Als Jesus sagte, taufet sie auf den Namen, dann geht das wirklich um den Namen, in dem sich Gott zu unserem Heil geoffenbart hat und nicht nur um Titel. Gott ist unser Vater, das ist, was er ist. Und deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber Vater ist nicht Name, das wissen wir alle. Und Sohn ist auch nicht ein Name, es ist eine Bezeichnung dessen, was jemand ist. Wie haben wir viele Söhne, viele Väter, aber keiner heißt Sohn und keiner heißt Vater. Also geht es da wirklich um den Namen. Und das ist keine Haarspalterei, das ist kein Besserwissen wollen, das sind grundlegende biblische Wahrheiten, die uns als Gemeinde Jesu Christi von allen anderen unterscheiden. Und so lasst uns auch in diesem Punkt Treue walten lassen, indem wir bereit sind, die Schmach des Namens Jesu Christi zu tragen, ganz gleich, was andere sagen. Es gibt viele, sagen Jesus only. Ich bin's nie gewesen, weiß nicht genau, was es bedeutet, aber so viel weiß ich, dass ich an den allmächtigen Gott glaube, der für uns unsichtbar ist, der seinem Wesen nach Geist ist und der dann aus der Urfülle herabkam, sich als Jahwe offenbarte, als der Logos, der aus der Urfülle hervorging und dann Fleisch wurde. Und in Jesus Christus haben wir Immanuel, Gott mit uns. Wohl all den Menschen, die das sehen. Kompliziert ist es nicht, aber mit dem Verstande erfassen und mit Worten erklären, kann man es auch nicht bis ans Ende. Wohl glauben und dem Herrn danken, das kann man am Anfang, in der Mitte und dann auch noch am Ende. So lasst uns von Herzen glauben, wie die Schrift sagt, und dem Herrn vertrauen. Wer sich taufen lassen möchte, muss diesen Gedanken in sich aufnehmen, dass er damit bezeugt, mit Christus in den Tod, mit ihm begraben zu werden. Das bedeutet das Untertauchen. Während der Täufling untergetaucht wird, wird vor allem dargestellt, dass hier ein mit Christus Gestorbener mit ihm begraben wird durch die Taufe. Und das Hervorheben bedeutet, dass er mit Christus zu einem neuen Leben hervorkommt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auch das ist nicht für ungefähr in dem Zusammenhang gesagt. Der Mensch erlebt die Auferstehungskraft. Neues, göttliches Auferstehungsleben kommt in uns hinein. Fürchtet euch nicht, glaubet nur und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes an euch selbst erwiesen, sehen und erleben. Die Dinge werden nicht nur verkündigt, sie werden geglaubt und erlebt. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Wir halten die Häupter gebeugt, verharren im stillen Gebet vor Gott, öffnen unsere Herzen dem Herrn. Ehe wir beten, möchte ich fragen, ob jemand den Wunsch hat, in dieses Gebet mit eingeschlossen zu werden, während alle Augen geneigt und wir im Gebet verharren, niemand herumschaut. Wer hat den Mut, die Hand zu heben zum Gebet? Dankeschön, danke, danke. Gott sieht die vielen Hände. Gott segne euch, Gott segne euch, Gott segne überall. Himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen und du kennst die Herzen. Du hast durch dein Wort zu uns gesprochen, durch deinen Geist gewirkt, o Herr. Wir danken dir dafür. Treuer Gott, nun bitten wir dich für all diejenigen, die ihre Hände emporgehoben haben, o Herr, oder hatten, geliebter und treuer Gott, du kennst ihre Anliegen, ob sie geistlicher, irdischer oder leiblicher Natur sind. Treuer Gott, wir kommen alle gemeinsam vor dein Angesicht und bitten dich darum, greif du ein mit allen Fürbitten, mit den Gebetsanliegen, mit allem kommen wir zu dir und danken dir schon dafür, dass du uns erhört hast und dass du retten, befreien, heilen und segnen wirst. Geliebter Herr, wir danken dir für dein Wort an diesem Wochenende. Wir danken dir für das Wirken deines Heiligen Geistes und bitten dich, sei du weiterhin mit uns, auch während der Taufhandlung, o Herr. Mögest du mit deinem Segen gegenwärtig sein. Wir legen dir alle hin, die sich taufen lassen werden, und bitten dich, nimm sie an, vergib ihnen alle Schuld und sei ihnen gnädig, o Herr, dass sie im Gebet die Verbindung mit dir suchen und finden. Ja, Herr, und dass du durch deinen Geist ihnen Zeugnis geben könntest, dass sie Gottes Kinder geworden sind, dass du sie angenommen hast, dass dein Blut für sie geflossen ist auf Golgatha, dass du für sie verwundet, geschlagen, gemartert und gekreuzigt worden bist. Geliebter Herr, mögest du diesen lebendigen Glauben in jedes Herz aus Gnaden hineinlegen. Habe nochmals herzlichen und innigen Dank für dies Wochenende, für die Versammlungen, für dein Wort. Wir danken auch jetzt noch für all unsere teuren Geschwister aus der Tschechoslowakei, aus Finnland, aus Rumänien, aus Frankreich, aus Belgien, von überall, aus der Schweiz, aus Österreich, von überall, o Herr, du treuer Gott, segne uns alle und sei du mit uns allen aus Gnaden. Ja, erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden, Glaubensgewissheit, Freude im Heiligen Geist und dankbare Herzen. O großer Gott, Anbetung und Ehre sei dir jetzt und ewig dargebracht in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.